ARD Sounds.
AG Marie, AG Hanna, Birgit oder Kleeblatt. Wie eine Partnervermittlung mit Einsamkeit Millionen umsetzt. Und damit willkommen zu Folge 3 von unserem Angeklagt-Spezial rund um das Geschäft mit der Liebe. Wir haben Menschen getroffen, die tausende Euro in die große Liebe investiert haben und hinterher trotzdem so einsam waren wie zuvor. Wir haben die Geschichten Betroffener gehört und wir haben Insider gehört, also Menschen aus dem Mitarbeiterkreis. Die haben uns erzählt, dass die Traumpartner in den Annoncen erfunden sein sollen, die deutschlandweit in den Anzeigeblättern zu finden sind.
Das formuliert nur ein Herr. Das ist wirklich eine ganz komische Sache.
Da steht sofort das schwerwiegende Wort Betrug im Raum. Aber ist das Betrug? Und wenn ja, was würde das strafrechtlich bedeuten für diejenigen, die das Geschäft betreiben? Und was würde das für die Mitarbeiter bedeuten? Ihr hört das bei Angeklagt, überall wo es Podcasts gibt und in ARD Sounds. Und wenn ihr selbst Erfahrung gemacht habt, dann schreibt uns vertraulich an angeklagt@mdr.de. Bei mir sind auch in dieser dritten Folge Thomas Becker und André Seifert aus unserem MDR-Rechercheteam. Hi, grüßt euch.
Hallo, Olli.
Hallo.
So, und wir beginnen auch in dieser Folge mit einer solchen Zeitungsannonce aus der Rubrik Sie sucht ihn. André, du hast uns wieder eine Traumfrau mitgebracht.
Ja, lasst uns mal bitte auf die blumigen Attribute achten und besonders auf ein Wort, das in den Annoncen immer wieder auftaucht. Ich denke, das wird jedem auffallen. Also Olli, mal genau drauf achten. Diese Annonce habe ich in einem Wochenblatt aus dem Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen gefunden. Ich lese vor. Anja, 35 Jahre, eine bildschöne, schlanke, junge Angestellte mit dunkelblonden Haaren, ist schon fast verzweifelt. Wenn es doch einen lieben, einfachen Mann mit Herz und Gefühl für sie gibt, freut sie sich sehr auf einen Anruf. Sie ist bescheiden, vielleicht etwas zu vollbusig, aber sehr zärtlich, anschmiegsam, häuslich, sparsam, fleißig und treu.
Mir ist da jetzt ehrlicherweise vollbusig aufgefallen, weil offensichtlich glaubt man, dass das den Männern auch wichtig ist bei der Suche nach einer Frau.
Ja, dieser Eindruck könnte entstehen. Ich erinnere noch einmal kurz daran, was uns Insider erzählt haben über das Zustandekommen dieser Anzeigen. Auch da taucht dieser Begriff auf. Die Stimme haben wir verfremdet.
Das formuliert nur ein Herr. Das ist wirklich eine ganz komische Sache. Der hat eine Strichliste. Welches Inserat ist gut gelaufen? Ne? Der 72-jährige Doktor, vollbusige Maria, benutzt praktisch immer wieder diese alten Inserate, weil die gut gelaufen sind.
Und das würde auch erklären, warum Anja wortgleich überall in Deutschland zu finden ist. In Blättern in Berlin, in Zwickau, Gießen, Leipzig, Mühlhausen, Dresden und viele Städte mehr.
Ja, und Anja fällt ja auch nicht nur wegen ihrer Oberweite auf. Sie altert auch seltsam. In einer früheren Annonce war sie bereits 40 Jahre alt, in einer von 2025 aber erst 35. Anja zuvor jedoch schon 36, also ist schon etwas eigenartig und auch was darunter steht, unter der Annonce, wirft Fragen auf, nämlich manchmal steht da das Kürzel AG Kleeblatt oder manchmal das Kürzel AG Marie. Das heißt, es sind unterschiedliche Firmen, die für sie inserieren und sie hat auch eine Zwillingsschwester offenbar.
Ja, Anja hat eine Zwillingsschwester. Ich habe eine Annonce in einem Anzeigenblatt in Neubrandenburg gefunden. Wieder fast wortgleich, nur dort schreibt eben nicht Anja, sondern Nancy. Ich lese mal vor. Nancy, 39, eine bildschöne Angestellte mit dunkelblonden Haaren, schon fast verzweifelt. Und weiter, sie ist bescheiden und da haben wir das Attribut wieder. Vielleicht etwas zu vollbusig, aber sehr zärtlich und so weiter und so fort.
Ja, und verwandtschaftlich noch nicht so richtig einordnen können wir Sabrina. Vielleicht sind es ja Drillinge, wir wissen es nicht. Die haben wir gefunden in einem Anzeigenblatt in Niedersachsen. Ebenfalls fast wortgleich, nur Sabrina ist nicht Angestellte, sondern Tierarzthelferin. Auch sie ist bescheiden, vielleicht etwas zu vollbusig, aber sehr zärtlich, anschmiegsam, häuslich, sparsam, fleißig und treu. Ja.
Und ich hätte da noch eine 32 Jahre alte Silvia aus Hessen zu bieten, aber ich glaube, wir haben das System verstanden, oder?
Ja, ich glaube schon.
Also, wenn Anja, Nancy, Sabrina und Silvia tatsächlich frei erfunden wären, darf man etwas anbieten, das es nicht gibt? Ich meine, am Ende, die Leute haben ja auch einen Vertrag abgeschlossen. Thomas, André, Ihr habt mit Juristen gesprochen.
Das haben wir. Ich habe mit dem Strafrechtler Professor Edward Schramm gesprochen von der Uni Jena, der für uns natürlich solche Begriffe, also wie Betrug, einordnen kann. Aber nicht alles, was der Laie für Betrug hält, ist auch Betrug.
Und ich habe mit Julian Diefenbach gesprochen, Rechtsanwalt in der Kanzlei SKNE in Hamburg. Dazu muss ich sagen, diese Kanzlei hat vor ein paar Jahren die Zeit bzw. Zeit Online vertreten, und zwar wegen eines Artikels, den ich damals mit einer Kollegin über diese Partnervermittlungen geschrieben habe. Der Rechtsstreit ging insgesamt zugunsten von Zeit Online aus. Es ging um konkrete Formulierungen, was übrigens auch der Grund dafür ist, dass wir hier manchmal ein bisschen gestelzt, juristisch gestelzt reden, so Worte wie mutmaßlich benutzen und immer fein im Konjunktiv bleiben.
Also Konjunktiv, dürfte man als Partnervermittlung solche Lockvögel ins Schaufenster stellen?
Julian Diefenbach ist da klar und sagt nein, das darf man nicht. Dazu gibt es übrigens auch schon eine Rechtsprechung, und zwar mit Bezug zu Online-Dating-Portalen, die kennt man ja. Das Landgericht Berlin und das Landgericht Flensburg haben in mehreren Urteilen entschieden, dass Betreiber von solchen Portalen ihre Nutzer deutlich und transparent darauf hinweisen müssen, wenn sie Fake-Profile verwenden. Und diese Rechtsprechung sei, so sagt Julian Diefenbach, auch auf unsere Agenturen übertragbar.
Nehmen wir an, jemand sucht nach einer Beziehung oder möchte zumindest jemanden kennenlernen. Und der oder die liest dann eine Anzeige, in der eine andere Person sich vorstellt und angibt, jemanden kennenlernen zu wollen. Dann geht derjenige, der das liest, natürlich erstmal davon aus, dass diese Person real existiert. Dass es tatsächlich ein Mensch ist, der eben dort, so wie man selbst, auf der Suche ist nach einem Kontakt, nach vielleicht sogar einer Beziehung. Und wenn das tatsächlich aber ein Unternehmen hintersteckt oder eine andere Person hinter dieser Anzeige und die Person aus der Anzeige gibt es gar nicht, dann muss man erstmal feststellen, dass dort natürlich eine unwahre Angabe gemacht worden ist im Hinblick auf die Identität desjenigen, der hinter der Anzeige steckt, aber auch in Bezug auf das, was angeboten wird. Also dementsprechend haben wir hier dann diese Annonce, die dazu geeignet ist, einen Irrtum hervorzurufen bei demjenigen, der diese Anzeige liest, und dieser täuscht sich entsprechend eben. Und das ist in aller Regel eine unzulässige rechtliche Handlung. Sie ist unlauter, wenn eben nicht rechtzeitig aufgeklärt wird. Spätestens dann haben wir es, so meine ich, mit einer wettbewerbswidrigen Handlung zu tun.
Gehen wir weiter chronologisch vor im Konjunktiv. Also angenommen, es würde sich nun ein Kunde auf eine Fake-Annonce melden und eine Agentur würde auch eine Außendienstmitarbeiterin zu dem Kunden nach Hause schicken. Thomas, was ist dann?
Ja, also juristisch gesehen ist das ein sogenanntes Haustürgeschäft. Ja, das passiert ja bei den Leuten zu Hause und sie haben in der Regel die Telefonnummer gewählt, die unter der Annonce steht. Früher stand da noch eine regionale Adresse. Jetzt haben wir nur noch regionale Telefonnummern gefunden, die nach Aussage von Insidern, also unseren Informanten, in einem Callcenter in Chemnitz landen sollen.
Wie sicher ist das, also dass die Anrufe dort landen?
Ja, also wir haben die Nummer natürlich getestet, also ganz banal dort angerufen, sind immer wieder bei den gleichen Mitarbeiterinnen gelandet. Wir haben dann später mit Mitarbeitern sprechen können, die eben genau dort arbeiten und die die Termine für die Außendienste machen und zwar sehr zeitnah übrigens machen, und die haben uns das auch bestätigt.
Und dann fahren die Außendienste zu den Leuten hin oder wie?
Ja, natürlich. Und sie sitzen dann am Küchentisch zum Beispiel des Kunden und müssen dem leider erzählen, dass die vollbusige Anja, Nancy, Sylvia, Sabrina dann doch nicht so gut passt, Klammer auf, weil sie wissen, dass es die Damen nicht gibt, Fragezeichen, Klammer zu. Insider haben uns dieses Vorgehen auch geschildert und uns liegt ja auch diverses Schulungsmaterial vor, das eben diesen Verdacht stützt. Und in einem Schulungspapier steht, ich zitiere, wenn er fragt, ist das die Frau aus der Anzeige? Und dann steht da in großen Buchstaben geschrieben, nein. Also das soll dann die Antwort sein auf die Frage. Genau diese Szene, ja, die wird ja auch in dem Schulungsaudio vorgespielt, das uns Mitarbeiter gegeben haben. Offensichtlich war den Verantwortlichen wichtig, dass da ja nichts schief geht, ne? Und das Schulungsaudio, das haben wir nicht nachgesprochen oder verfremdet, weil unsere Juristen gesagt haben, es gibt irgendwie keine Einwände, wir können das eins zu eins senden.
Jo, so, nachdem wir das nun jetzt alles so miteinander besprochen haben, da habe ich schon mal zwei tolle Frauen im Hinterkopf, Von der einen würde ich Ihnen gerne mal ein bisschen was erzählen. Ist das okay?
Ist das die aus der Anzeige?
Nee, Herr Müller, das ist sie nicht, weil ich finde, die Frau, von der ich Ihnen jetzt was erzählen möchte, passt einfach erstmal besser. Treffen Sie sich erstmal mit der. Wenn Sie sich nicht verlieben, können Sie immer noch als zweites die Dame aus der Anzeige kennenlernen.
Und wie da erzählt wird von der Frau, das haben wir ja in der ersten Folge schon ausführlich gehört. Das war ja geradezu ein Schwärmen, das dann förmlich in einem Liebesversprechen mündet. Wir hören noch mal rein in ein Stück aus dem internen Schulungsaudio, in dem dem Kunden sehr viel versprochen wird.
Was denken Sie denn, was wir damit meinen? Was meinen wir mit Vermittlung bis Erfolg?
Na, bis ich eine gefunden habe.
Nee, Herr Müller, das ist noch nicht der Erfolg. Was denken Sie, was der Erfolg ist?
Na ja, bis ich mich verliebt habe.
Genau, Herr Müller, das ist der Erfolg.
Und genau dieses Erfolgsversprechen bis zur Liebe, das steht dann auch im Vertrag so drin, ja?
Nein, da ist dann überhaupt nicht mehr von Liebe die Rede, die ja auch niemand vertraglich zusichern kann. Das geht ja auch gar nicht. Wie will man Liebe vertraglich zusichern? In den Verträgen ist von Freizeitpartnern die Rede, die vermittelt werden. Und das ist juristisch durchaus relevant, sagt Anwalt Julian Diefenbach.
Also, wenn jetzt tatsächlich ein Mitarbeiter mir in einem Verkaufsgespräch sagt, wir hören erst auf, wenn sie verliebt sind, oder wir vermitteln ihnen erfolgreich eine Partnerschaft, wir vermitteln ihnen eine Beziehung, dann stellt sich eben zum einen die Frage, ist das jetzt eine Vertragszusage, die ich hier mache und die ich eventuell gar nicht einhalte und auch nicht einhalten will? Glaubt der Betroffene mir und entscheidet sich im Endeffekt deshalb dann auch, einen Vertrag zu schließen bzw. Geld zu zahlen? Und dann steht ein wettbewerbswidriges Verhalten im Raum. Und unter Umständen, wenn der Unternehmer die Absicht hat, sich zu bereichern, ein Betrug oder ein Betrugsversuch im Raum. Ob sich dies dem Unternehmer allerdings nachweisen lässt, ist eine andere Frage. Und insbesondere dann, wenn es einen schriftlichen Vertrag gibt und schriftliche Belehrungen, die formell in Ordnung sind und gegebenenfalls sogar auch noch vom Betroffenen unterschrieben wurden, wird dieser Nachweis natürlich umso schwerer.
Ja, und das ist ja genau das Hauptproblem, ne? Wir haben den unterschriebenen Vertrag, der ist ziemlich stark als Beweis, aber spricht halt gegen die Betroffenen, denn sie haben das Schriftstück natürlich unterschrieben. Und was ihnen vorher in den Vertragsgesprächen versprochen wurde, das können die Kunden ja nur schwer belegen. Das haben sie leider oft erst im Nachhinein gemerkt. Und so erging es auch diesem Betroffenen.
Ich hatte natürlich keine Zeugen. Und das ist immer das Problem. Wenn man sowas macht, muss man unbedingt jemand dabei haben.
Ja, genau. Das machen offensichtlich die wenigsten. Also wir kennen niemanden, der das getan hat. Und so standen am Ende immer Aussage gegen Aussage und ein unterschriebener Vertrag. Das macht am Ende 2-1 für die Firma, denn André, die haben ja eigentlich immer das geliefert, was im Vertrag versprochen wurde, ne?
Ja, und wenn 12 Adressen versprochen sind, gibt es die auch. Dass die Kunden diese Adressen als wahllos empfinden, als wenig passgenau, was Interessen, Eigenschaften, oft sogar Regionen betrifft, das ist dann ihr Problem, das Problem der Kunden. Es gab ja schon Zivilprozesse, wo Leute gegen die Firmen vor Gericht gezogen sind. Und der Richter hat dann gesagt, Moment mal, Sie wollten 12 Adressen? Sie haben 12 Adressen bekommen. Dass da jemand vollbusig sein soll, das steht da nirgends und von der großen Liebe auch nichts. Auf Wiedersehen.
Ja, und auch Gisela hat sich uns anvertraut, was wir ihr hoch anrechnen und den anderen natürlich auch, denn wir dürfen nie vergessen, die Erlebnisse, die nehmen die Menschen emotional sehr stark mit. Viele Ältere haben das als letzte große Hoffnung empfunden, aus der Einsamkeit rauszukommen. Und da wird er von einem Partner vorgeschwärmt und am Ende ist dann einfach nur Ernüchterung, wie uns Gisela erzählt hat.
Das eine war in Oebisfelder, das ist mindestens 90 Kilometer von hier entfernt. Einer war aus der Nähe, der hatte schon vor 5 Wochen gekündigt zu einem Herrn aus Bad Suderode, da sollte ich nach Quedlinburg kommen, obwohl ich nicht motorisiert bin. Einer war im Pflegefall, im Rollator, Pflegestufe 3 mit Defibrillator. Einer, zu dem sollte ich aufs Dorf ziehen. Jedenfalls waren das alles unbrauchbare Angebote, die überhaupt nicht meinen Wünschen entsprachen.
So, nun ist aber schon ein Unterschied, ob ich mich betrogen fühle oder ob etwas tatsächlich Betrug ist. Lässt sich denn ein solcher Fall überhaupt strafrechtlich aufarbeiten?
Naja, das wird sich zeigen. Ne? Polizei und Staatsanwaltschaft Chemnitz ermitteln jedenfalls. Die Staatsanwaltschaft wollte, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, keine Angaben zum Verfahrensstand machen. Wir haben da natürlich angefragt. Aber wir stehen mit Personen aus dem Mitarbeiterkreis im Kontakt, die schon sehr ausführlich ausgesagt haben bei den Ermittlern. Und wir gehen davon aus, dass sie dort das Gleiche erzählt haben, was sie auch uns erzählt haben. Sie haben zum Beispiel mit uns über den Betrugsverdacht gesprochen, der in einer umfangreichen Strafanzeige formuliert ist, die eine Leipziger Anwaltskanzlei für Betroffene gestellt hat. Und die richtet sich gegen unbekannt und gegen 8 namentlich genannte Personen, die uns auch von den Insidern als zentral für das Geschäft genannt wurden. Zum Beispiel Thomas P. Und den hast du angeschrieben, André, mit der Bitte um Stellungnahme.
Ja, er hat innerhalb der üblichen Frist nicht reagiert. Anders Dorin K. in ihrem Namen hat der Anwalt einer größeren Medienkanzlei ausführlich geantwortet. Er hat seine Mandantin als Angestellte ohne Leitungs- und Unternehmerstellung bezeichnet und deswegen sei eine identifizierende Berichterstattung unzulässig. Wir haben aber im Handelsregister Belege gefunden, nämlich Gesellschafterlisten, dass Frau K. zum Beispiel 2016 noch unter ihrem Mädchennamen alleinige Gesellschafterin der Chem Inkasso GmbH war oder dass sie Stand 2020 zu einem Viertel Gesellschafterin der Julie GmbH Freizeittreffpunkt war. Auch Insider haben uns erzählt, dass Frau K. unter anderem den Alltag im Callcenter organisiert und sie soll es auch gewesen sein, die unseren Undercover-Kollegen geschult hat. Also Insider beschreiben Frau K. nicht als normale Angestellte. Wir haben diese Stimme eines Insiders verfremdet.
Er hat schon immer Wert drauf gelegt, dass die immer aus allem außen vor ist. Dass ja niemand auf sie kommt.
Ja, aber wie gesagt, der Anwalt von Frau K. hat die Vorwürfe zurückgewiesen. So wie auch Hans-Jürgen K. aus Hildburghausen laut uns vorliegenden Vertragsunterlagen der Inhaber der AG Marie und der AG Hanna. Und bis 2024 war er laut Handelsregister der Geschäftsführer der Single- und Freizeitclub Julie GmbH. Herr K. hat übrigens einen anderen Nachnamen als Frau K. und er schreibt uns, dass er diese Geschäftsführertätigkeit aufgegeben habe, und zwar, Zitat, mit Beginn meiner eigenen Tätigkeit. Die Frage ist nur, welche Tätigkeit meint er damit? Denn in den Kundenverträgen der AG Marie stand bereits 2024 ganz oben, dass Marie seit über 13 Jahren erfolgreich für sie tätig ist. Und das wirkt irgendwie erklärungsbedürftig, ne?
Und übrigens auch, warum Marie und Hanna laut den uns vorliegenden Verträgen die gleiche Steuernummer haben beim Finanzamt Hannover Land 1. Das ist für die Marie logisch, die hat nämlich ihren Sitz in Ronnenberg in Niedersachsen, Hanna aber sitzt in Coburg in Bayern. Hans-Jürgen K. hat uns dazu geschrieben, ich habe nur meine Einzelfirma mit Sitz in Coburg, insoweit ist es auch nicht verwunderlich, dass ich nur eine Steuernummer habe. Doch auch nach dieser Antwort, sie ist von Mitte März 26, haben wir weitere Annoncen einer AG Marie gefunden in den Zeitungen.
Ja, und dazu hätten wir natürlich noch ein paar Nachfragen gehabt, aber leider verbittet sich Hans-Jürgen K. am Ende seines Schreibens, Zitat, weitere Belästigungen jeglicher Art, was uns zumindest Nachfragen erschwert. Ob die Ermittlungsbehörden Fragen haben, das wissen wir nicht. Er gehört jedenfalls nicht zu den 8 Personen, die in der Strafanzeige namentlich aufgeführt werden, aber die Strafanzeige richtet sich unter Punkt 9 eben auch gegen Unbekannt.
Nun sag mal, was steht denn in der Strafanzeige genau drin? Die liegt uns ja vor.
Ja, da steht etwas von, ich zitiere, gewerbsmäßigem Bandenbetrug, versucht in einer unbestimmten Anzahl von Fällen, vollendet in mindestens 16.320 Fällen. Mit einem verwirklichten Gesamtschaden, so geht es weiter, von mindestens 50 Millionen Euro. Wie gesagt, das sind Vorwürfe aus der Strafanzeige, die bislang nicht gerichtlich festgestellt sind. Deshalb gilt für alle Beschuldigten auch die Unschuldsvermutung. Trotzdem stellt sich ja die Frage, was diese Vorwürfe strafrechtlich bedeuten würden, wenn ihnen Gericht folgen würde.
Ja, genau. Und ich habe ja über die möglichen Szenarien gesprochen mit Professor Dr. Edward Schramm von der Uni Jena. Er hat dort die Professur unter anderem für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht inne. Und er bezieht sich in seinen Antworten auf eben diese Vorwürfe in der Strafanzeige und er bezieht sich auch auf das, was bisher in den Medien veröffentlicht wurde.
Und man muss ja auch sagen, es gibt ja nicht nur Berichte von uns, also vom MDR, im Radio, Fernsehen, online. Es gab ja auch schon andere Berichte bei RTL, bei Kabel 1 und es gab diesen erwähnten Artikel in der Zeit, der sozusagen rechtlichen Segen bekommen hat. Also bei dem ein Gericht festgestellt hat, dass er inhaltlich so stehen bleiben kann.
Ja, richtig. Und da sind ja auch viele der genannten Vorwürfe auch erwähnt. Und Professor Schramm hat mir dazu Folgendes gesagt.
Naja, das klingt für mich nach einem Betrug in einem besonders schweren Fall, wenn nicht sogar nach einem schweren Betrug, der dann nochmal mit erhöhten Freiheitsstrafen verbunden ist. Da muss eben jetzt das Gericht herausfinden, ob das ein Betrug ist und ob es gewerbsmäßig ist und ob es bandenmäßig ist.
Denn die Einordnung als Bande zum Beispiel kann zu einer deutlichen Strafverschärfung führen. Und da drohen dann unter Umständen bis zu 10 Jahre Haft, so steht es im Strafgesetzbuch, Paragraph 263. Denn das Gesetz geht einfach davon aus, dass von einer Bande, also von einer organisierten Gruppe, eine höhere Gefahr ausgeht als von Einzeltätern. Und es sind auch noch ein paar andere Voraussetzungen zu erfüllen, erklärt Professor Edward Schramm.
Ist es so, dass die Hintermänner und Hinterfrauen, die das Ganze steuern, also die sogenannten Bandenchefs, wie man auch sagt, gar nicht sich die Hände schmutzig machen müssen. Das heißt, wenn die das ganze Geschehen planen, wenn die das ganze Geschehen organisieren, ohne selbst bei den einzelnen Betrugshandlungen mitzuwirken, schaffen sie, wenn mindestens 3 Personen mitwirken, sozusagen die Bande. Und bei dieser Bande können dann auch Gehilfen oder auch Personen, die stärker involviert sind, wie etwa dieser Geschäftsführer dieser Stroh GmbHs, sogar Mittäter eines solchen Bandenbetrugs sein. Also das ist schon mal eine wichtige Weichenstellung. Also diejenigen, die sozusagen täuschen, die einen Irrtum bei den anderen hervorrufen und die dann das Geld kassieren, die sind sozusagen von der Rolle, die sie einüben, eigentlich Täter eines Betrugs. Ob sie darüber hinaus noch in der Bandenstruktur eingebunden sind, das ist vielleicht eine zweite Frage. Aber die können belangt werden wegen Täterschaft. Aber natürlich muss man sehen, wie viele Taten haben sie begangen, wie hoch war der Gewinn, den sie dabei erzielt haben, über welchen Zeitraum hat sich das eben erstreckt. Aber die Strafe fällt bei solchen Mitläufern in der Regel erheblich milder aus als bei denen, die das Ganze planen und organisieren.
Naja, da sind wir natürlich an dem Punkt, wo es um die Höhe der Strafen geht. Ich habe Professor Schramm auch gefragt, welche Strafen sind angesichts dieser Vorwürfe, die im Raum stehen, denkbar? Gibt es da irgendwie vergleichbare Fälle?
Ich habe auch noch mal nachgeschaut beim BGH, Revisionsentscheidungen, was denn da so verhängt wird bei Schäden in der Größenordnung, die Sie skizziert haben. Also wenn der Schaden sehr groß ist und wenn sich das über einen längeren Zeitraum hinzieht, wird es schwierig sein, für das Gericht eine Freiheitsstrafe zur Bewährung zu verhängen.
So, wir haben nun schon von Insidern aus dem Mitarbeiterkreis gehört, die recht offen ausgepackt haben. Jetzt mal ganz hypothetisch, wenn man in einem Strafverfahren auspackt, wie wirkt sich denn das Ganze auf eine mögliche Strafe aus?
Ja, da kommt der berühmte juristische Satz, kommt auf den Einzelfall an, aber in der Regel hat das schon Auswirkungen, hat Professor Schramm gesagt. Und wer Beschuldigter ist und bei der Aufklärung mithilft, für den kann sich das durchaus positiv auswirken. Das ist so.
Ein Geständnis an sich ist ein allgemein anerkannter Strafmilderungsgrund. Ja, also wenn es zu einem Hauptverfahren käme und die Angeklagte würde im Gerichtssaal ein Geständnis ablegen, würde das zu einem deutlichen Strafrabatt führen. Das ist zwar nirgendwo gesetzlich geregelt, ist aber allgemein anerkannt. Ein Strafrabatt deshalb, weil die Tatverdächtigen Reue zeigen, weil sie selber zur Verfahrensbeschleunigung beitragen, der Wahrheitsfindung dienen und auch, weil es gewissen Genugtuungsinteressen der Opfer auch dient. Neben der allgemeinen strafmildernden Funktion des Geständnisses kann man sich natürlich noch als Verfolgter überlegen, ob man nicht mit Hilfe eines Verteidigers sich auf eine Absprache einlässt. Ja, es gibt ja Absprachen, informelle Absprachen im Ermittlungsverfahren. Das heißt, wenn da jemand verteidigt ist, wird sich der Anwalt an die Staatsanwaltschaft wenden und unter Umständen eruieren, ob nicht das Verfahren eingestellt wird als Gegenleistung dafür, dass der Verdächtige ein Geständnis ablegt. Das führt dann meistens zu einer Einstellung gegen Auflagen und Weisungen. Das heißt, da muss man darüber hinaus noch gewisse Zahlungen leisten. Aber dann ist das Verfahren sozusagen schon diskret beendet, wenn man diese Auflagen dann erfüllt. Und man gilt auch als nicht vorbestraft. Wenn es dann aber zu einer Hauptverhandlung kommt, ne, zu einer Verfahren, dann zu einer öffentlichen Gerichtsverhandlung, besteht dann die Möglichkeit, mithilfe eines Geständnisses im Rahmen einer Verfahrensabsprache beispielsweise zu bewirken, dass man statt einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung eine Bewährungsstrafe bekommt oder statt einer hohen Bewährungsstrafe eine niedrigere Bewährungsstrafe oder statt einer Freiheitsstrafe nur eine Geldstrafe.
Und was ist mit Innendienstlern, die Buchhaltung machen, die im Callcenter telefonieren oder die sich um die Mahnverfahren kümmern? Können die auch belangt werden?
Also da spreche tatsächlich vieles für Beihilfe, hat mir Professor Schramm gesagt, für eine Beihilfe zu einem möglichen Betrug dann, ja. Und er hat es so formuliert, typische Gehilfstätigkeiten.
Dann kommt es auch noch ein bisschen drauf an, wie stark die davon profitieren. Ja, also neben ihrer Rolle auch, ob sie auch von diesen ganzen Einkünften dann auch einen gehörigen Anteil erlangen. Und wenn das sehr stark ist, spricht das wiederum eher für eine Täterstellung.
Aber das sind natürlich alles Was-wäre-wenn-Konstellationen, über die wir heute gesprochen haben. Vor Gericht geht es dann um die konkreten Fälle und um konkrete Taten der Einzelnen. Und der Anwalt eines Beschuldigten, hat mir Professor Schramm noch gesagt, der kann auch eine ganz andere Strategie fahren, als auszupacken.
Verteidigung ist ja immer auch Taktik. Ne? Also da muss jeder nächste Schritt genau gesetzt werden. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie das Gericht besetzt ist, ne? Welche Taktik dann so das Gericht verfolgt. Also da kann ich jetzt pauschal nichts sagen. Vielleicht rettet einer seinen Kopf dadurch, dass er ausschert und ein Geständnis ablegt. Ja. Kann aber auch sein, dass er sich durch das Geständnis noch weiter hineinreitet. Ja.
Und damit sind wir tatsächlich am Ende. Das waren 3 Folgen, viele Recherchen, Dutzende Gespräche mit Betroffenen und Insidern und ein Bild, das sich Stück für Stück zusammensetzt. Danke Thomas, danke André fürs Recherchieren, fürs Erklären und fürs Einordnen. Vielen Dank an euch beide.
Gerne. Ja, bitteschön und danke dir.
Aber ob sich nun aus dem Ermittlungsverfahren etwas Strafbares ergibt, also ob hier tatsächlich gewerbsmäßiger oder sogar bandenmäßiger Betrug vorliegt, das wissen wir nicht. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung trotz aller Vorwürfe. Das letzte Wort in dieser Podcast-Folge soll aber Werner haben, ein Betroffener, der andere warnen möchte. Am Ende hat er viel Geld gezahlt, Lehrgeld in Höhe von 4.800 Euro. Und das im gesetzten Alter.
Man sollte auf keinen Fall erklären, dass man auf dieses Widerrufsrecht verzichtet. Da soll man sich auch nicht überzeugen lassen von der Person, dass es dann so schnell geht, wenn man das unterschreibt. Ich bin nun auch schon in einem gewissen Alter. Ich möchte da schnellstens solche Verbindungen herbeiführen. Ich möchte Silvester nicht alleine feiern und so weiter und so fort. Ich möchte auch meine Reisen zusammen mit jemandem machen. Und da ist man eben so bekloppt und unterschreibt sowas.